Und es waren diese Worte, die dir zugesprochen sind. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich möchte dich einladen, wenn du spürst es, du weißt es. Ich glaube, da ist eine Person hier heute Morgen mindestens, die weiß, ja, ich bin da und dort auf eigenen, auf verborgenen Wegen unterwegs. Lass dich einladen, deine Hand in seine Hand zu legen, weil er bringt dich ans Ziel. Ja, wir feiern heute Palmsonntag. Das habe ich immer geliebt auf den Philippinen. Der Lobpreis am Palmsonntag, der war so genial. Also eure auch. Aber dort hatten wir Palmwedel und wir haben richtig Palmsonntag gemacht. Hier wäre das ein bisschen schwierig bei diesen Temperaturen. Wir müssten vielleicht Tannenbaumwedel nehmen oder so. Und es war einfach so, diese Leidenschaft zu spüren. Der König kommt, der König kommt. Und dennoch wissen wir, dass es mehr gibt als nur die Palmsonntagsbotschaft, denn wir wissen, nach dem Palmsonntag kommt die Karfreitagsbotschaft und natürlich auch die Ostersonntagbotschaft. Ich möchte heute Morgen die Botschaft mit zwei Gedanken überschreiben, und zwar der eine ist, der König kommt, und der andere ist, der König weint. Ich bin sicher, dass viele von uns bekannt sind mit dieser Geschichte, die dem Palmsonntag zugrunde liegt. Und ich beginne mal mit Lukas 19, die Verse 29 bis 31, wo wir lesen, dass Jesus seine Jünger vorausgeschickt hat, um mitzuhelfen, vorzubereiten. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht es. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus in diesen 3 Jahren von seinem öffentlichen Dienst eigentlich immer zu Fuß unterwegs war? Und jetzt auf einmal so eine komische Bitte. Nicht irgendein Esel oder Maultier oder Pferd oder sonst etwas, nein, ein junger Esel, auf dem noch nie jemand geritten war. Er sagt ihnen sogar die genauen Worte, die sie verwenden sollen, wenn jemand die Frage stellt. Sie sollen sagen, der Herr braucht es. War die ganze Geschichte vorher vereinbart? Wussten die Besitzer, was Jesus tun würde? Wir wissen es nicht. Es wird uns nicht beschrieben. Aber Jesus wusste, welche Herausforderung vor ihm lag. Er wusste, dass auf dem Jubel von Palmsonntag eben nur wenige Tage später das Kreuz von Karfreitag folgen würde. Und es war nicht einfach zufällig, dass Jesus einen jungen Esel auswählte, um in die Stadt Jerusalem zu reiten. Es war für jedermann eine klare und eindeutige Proklamation, dass er ein König war. Sicher hat sich mancher damals an die Worte des Propheten Zacharia erinnert, denn wir lesen in Zacharia 9, Vers 9, Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Es war die Erfüllung einer Prophetie gewesen. Wenn ein König mit Streitwagen und Pferdegespann einzog, dann war es ein Ausdruck von Macht und erfolgreicher Schlacht, die hinter ihm lag. Wenn Jesus das tat, hatte er mit diesem Esel auch eine Botschaft, nämlich eine Botschaft der Demut, dass er ein König ist, der Frieden verkündet. In meiner Lutherbibel wird dieser Versabschnitt überschrieben mit der Friedenskönig. Es war nicht irgendwann, als Jesus nach Jerusalem einzog. Es waren die höchsten Feierlichkeiten des Jahres, die vor ihnen lagen. Es war der Beginn des Passafestes. Man erinnerte sich an die Befreiung aus der Knechtschaft. Man erinnerte sich daran, wie man das Blut des Lammes um die Türpfosten doch gestrichen hatte, damit der Würgeengel an den Häusern vorüberging. Jeder, der konnte, war in diesen Tagen in Jerusalem gewesen. Für jeden, der am Straßenrand stand und Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einziehen sah, war es eine öffentliche Erklärung gewesen: Ja, der verheißene König, er kommt. Denn die Prophetie von Zacharia, die kannte damals jeder Jude genauso gut wie du und ich das Alphabet. Aber wie würden die Menschen auf seine Ankunft, auf sein Kommen reagieren? Würden sie wirklich verstehen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist? Dass sein Reich nicht aus Macht und Territorium besteht, sondern geistlicher Natur sein würde? 3 Jahre hatte er unter ihnen gelehrt. Er sprach über die Prinzipien des Reiches Gottes. Er offenbarte ihnen das Reich Gottes. Er sprach über Gewaltverzicht und Feindesliebe. Er sagte: Segnet, die euch fluchen. Und er machte klar, dass die Prinzipien des Reiches Gottes gegensätzlich zu unserer menschlichen Natur sind. Jesus wusste, dass unter denen am Straßenrand Menschen waren, die ihn mit Freude bejubeln würden, weil sie erwarteten, dass er endlich dieser römischen Gewaltherrschaft ein Ende setzen würde. Und so waren sie bereit, ihm die Krone aufzusetzen. Die Schriftgelehrten sahen ihre Zeit gekommen, um den unbequemen Straßenprediger aus dem Weg zu schaffen. Andere dachten vielleicht, wie lächerlich der Zimmermann aus Nazareth auf dem Esel, der sich selbst zum König proklamiert. Und es waren auch solche da, die seine Wunder erlebten und hörten, wie er mit Autorität sprach. Ihr Leben wurde von den Worten Jesu und den Taten Jesu verändert, erneuert. Jesus wusste das alles, aber er war nicht beeindruckt von diesem Volksspektakel gewesen, in den unterschiedlichsten Erwartungen, die ihm hier begegneten. Er wusste, dass die Schrecken des Todes am Kreuz auf ihn warteten, und er wusste auch, dass für ihn kein Weg am Kreuz vorbeiführt. Denn das Kreuz, es war schlussendlich die Erfüllung seines göttlichen Auftrages an und in dieser Welt. Lukas 9, Vers 51 beschreibt, dass Jesus ganz bewusst nach Jerusalem ging. Dort lesen wir: Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Weißt du, Palmsonntag ist eigentlich eine Anfrage an deine und meine Gottesbeziehung. Schwenke ich Palmzweige und mache Jesus zum Führer meines Lebens, aber zu meinen Konditionen? Stehe ich am Straßenrand und ich bin einfach ein Beobachter dieser ganzen Szene? Oder verstehe ich den Weg Jesu und lasse mich ein auf die Herausforderungen, die auch er in mein Leben bringt? Jesus wurde Mensch, konsequent seinen Auftrag der Versöhnung einer verlorenen Menschheit mit einem heiligen Gott zu leben und zu führen. Auch wenn es ihm alles gekostet hat, er kam nicht, um irgendwelche Leute zu beeindrucken. Und wenn Menschen ihn in Frage stellten, konnte das in keiner Weise seine Identität als der Sohn Gottes erschüttern. Jesus ging nie Kompromisse ein, um Anerkennung zu erhalten. Ihm ging es nie um Begeisterung derer, die Palmwedel schwingen. Nein, Jesus sucht Nachfolger. Er hat alles gegeben, um dich und um mich mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Aber er macht auch deutlich, dass echte Nachfolge nur zu den Konditionen Jesu geschehen kann. Zu dem reichen Jüngling sagte er: Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Für ihn hat es bedeutet, Sicherheiten aufzugeben und Jesus den ersten Platz im Leben zu geben. Zu Nikodemus sagte er: Du musst von Neuem geboren werden. In anderen Worten, es geht nicht um Religion, sondern es geht um gelebte Beziehung mit Gott. Um eine Lebensveränderung. Und so möchte ich dich heute Morgen einladen, dir so ganz persönlich vielleicht diese Frage zu stellen: Wo muss ich aufhören, Gott irgendwo in meinem Leben einen Platz zu geben? Wo muss ich aufhören, Nachfolge zu meinen Konditionen zu leben? Wo muss ich mich einlassen auf eine Nachfolge zu den Konditionen Jesu? Und das, ja, das wird immer etwas kosten. Je näher Jesus an die Stadt herankommt, desto dichter sind die Straßen von den Menschenmassen gesäumt. Man spricht über Jesus, man flüstert sich zu, nein, man ruft sich auch zu. Hast du das schon gehört? Vor ein paar Tagen noch hat der Lazarus aus dem Grab gerufen. Sein Körper hat schon begonnen zu verwesen und Jesus holte ihn aus dem Grab. Unglaublich! Wenn es einer mit den Römern aufnehmen kann, dann doch er. Er muss doch tatsächlich der Messias sein. Und man schnitt die Palmwedel ab und man warf die Mäntel zur Huldigung auf den Boden. Da war Begeisterung. Man ruft, so beschreibt es uns Lukas 19, Vers 38. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei dem, der im Himmel ist, und Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Ja, jeder Jude verstand die Botschaft, als Jesus auf dem Esel in die Stadt hineinreitet. Der Friedefürst kommt. Ich bin sicher, da waren auch seine Freunde Maria und Martha und natürlich der auferweckte Lazarus, die um dieses Friedensreich Jesu wussten, das nicht von dieser Welt war. Da war ein Bartimäus nicht mehr in Lumpen gekleidet, für ein Bettler, weil die Begegnung mit Jesus und seine Heilung sein Leben von Grund auf verändert hatten. Sicher war da auch ein Zachäus, der bei einem Essen mit Jesus Frieden mit Gott gefunden hat. Aber da waren auch die anderen. Die Römer, die nichts mehr fürchteten als irgendeine Revolte, die Sadduzäer und die Pharisäer, die geistlichen Führer, denen die Popularität Jesu so ein Dorn im Auge war, die eifersüchtig darauf warteten, dass Jesus ein falsches Wort sagen würde, um ihm den Prozess zu machen. Jesus wusste, wie schnell die Stimmung umschlagen würde und aus einem Hosianna von heute das Kreuziget ihn von morgen werden würde. Ich habe mir die Frage gestellt, wie gingen denn eigentlich seine Jünger um mit dieser ganzen Situation? Eigentlich hatte Jesus sie mit all den Leidensankündigungen auf die Ereignisse der nächsten Tage bestens vorbereitet. Aber hatten sie es wirklich verstanden? Mag sein, Judas dachte für einen Augenblick, wie recht er doch hatte mit seiner Erwartung auf eine irdische Machtergreifung Jesu. Mag sein, Petrus sonnte sich in den Ereignissen und kam zu dem Schluss, dass es schon ganz gut war, die Netze am See Genezareth hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen. Doch plötzlich, noch vor den Toren von Jerusalem und ganz unvermittelt kam dieser ganze Zug zum Stillstand, zum Stehen. Warum? Lukas 19, Vers 41 gibt uns die Antwort darauf. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. In der Bibel finden wir nur zwei Stellen, die uns berichten, dass Jesus weinte. das erste Mal am Grab von Lazarus, wo er sich mit der Trauer und der Verzweiflung von Maria und Martha identifiziert, wo der heilige Gott so einen menschlichen Ausdruck weitergegeben hat. Und das zweite Mal hier beim Einzug in Jerusalem. Und ich stelle mir schon die Frage, warum weint Jesus, wo doch alle begeistert sind, wo er doch am Höhepunkt seiner Karriere ist? Ist er überwältigt, weil er weiß, dass das Kreuz schon auf ihn wartet? Nein. Jesus sieht Jerusalem. Jesus sieht die Menschenmassen. Jesus sieht die Leere im Leben der Menschen. Er wusste, dass kaum einer von ihnen den wirklichen Zweck seines Kommens begriffen hatte. Und sie hatten diese Botschaft des Friedens einfach nicht gehört. Und so geben uns die folgenden Verse aus Lukas 19, Vers 42 bis 44 weitere Auskunft, warum Jesus weinte. Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern, und sie werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet, nicht erkannt hast. Sie hatten Augen, aber sie sahen nicht. Sie hatten Ohren, aber sie hörten nicht. Sie verpassten den ganzen Sinn der Botschaft Gottes an sie. Für sie war das Schwenken von Palmzweigen ein Ausdruck der Ergebenheit, so wie ihre Urgroßeltern die Makkabäer, die Syrer, aus dem Land warfen. Mit seiner Führung hatten sie das Gleiche im Sinn. Sie wussten, Jesus wird die Römer aus dem Land werfen. In anderen Worten, Jesus sei unser Führer, aber zu unseren Konditionen. Und so macht Jesus deutlich, dass sein Weg im Umgang mit den Römern, mit den Feinden, mit der Besatzungsmacht nicht eine kriegerische Auseinandersetzung, sondern ein göttlicher Weg ist. In den Jahren seines öffentlichen Wirkens hat er diesen Weg Gottes wieder und wieder für seine Jünger aufgezeichnet. Er war gekommen, um uns den Weg der Liebe zu zeigen. In Matthäus 5, Vers 44 sagt er: Liebe deine Feinde, segne die, die dir fluchen. Und er sagt, wenn der eine auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm die andere hin. Oder wenn ein römischer Soldat dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh doch 2 Meilen mit ihm. Und ich bin sicher, dass jeder, der unter der römischen Besatzung lebte, sich diesen Gedanken nicht anschließen konnte. Und die Menschen sagten, wir können Rom nicht lieben. Und deshalb hoffen sie auf den Aufstand. Sie hoffen auf den menschlichen Weg. Aber Jesus war gekommen, um den göttlichen Weg zu zeigen. Liebe sogar Rom. Weil Rom mit seiner mächtigen Armee die Macht des Schmerzes gesehen und gezeigt hat. Aber Rom kennt die Macht der Liebe nicht. Geht den göttlichen Weg und überwindet mit dieser Macht. Damals lag die Herausforderung für die Juden im Umgang mit den Römern. Heute sind du und ich herausgefordert. Vielleicht mit deinem Ehepartner. Vielleicht mit den Eltern oder den Kindern. Vielleicht ist es der Arbeitskollege, der Nachbar oder sonst eine schwierige, herausfordernde Person in deinem Leben. Du und ich, wir haben die Wahl. Der göttliche Weg oder unser Weg. Und auch wir müssen uns entscheiden zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Weg. Und die Folgen? Wir sehen sie an dem, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Was mich in der Vorbereitung auf diese Botschaft tief bewegt hat, ist die Tatsache, dass wir den göttlichen Weg nicht aus eigener Kraft herausgehen können. Du wirst die Liebe Gottes nur so weit weitergeben können, leben können, auch in deinem tagtäglichen Leben, so wie du ihr persönlich begegnet bist. Israel hatte die Gelegenheit, Rom etwas Neues und anderes zu zeigen. Sie hatten seinen Weg nicht verstanden, sie konnten seinen Auftrag nicht sehen und Jesus weinte, weil er die bitteren Konsequenzen sah, die in ihren eigenen Wegen lagen. Ja, sie waren Gottes Volk und Gott liebte sie. Er führte sie in das Land der Verheißung. Jesus lebte mitten unter ihnen, aber sie waren blind für den Messias gewesen, weil sie von ihren eigenen Wegen voreingenommen waren. Und Jesus sieht die Konsequenz ihres eigenen Handelns. Er weiß, dass dieses Handeln schlussendlich ins Chaos, in die Sackgasse führt. Und so steht ihm die Zerstörung dieser wunderschönen Stadt vor Augen. Er sieht die Armee Neros, die mit einer unglaublichen Brutalität zuschlägt. Er sieht die Leichen auf den Straßen, er sieht die Tempelsteine durcheinander geworfen und die Stadt zerstört. Und er weiß, dass dies alles geschehen wird, weil sie den Messias nicht erkannten. Wie anders hätte die Geschichte Israels doch geschrieben werden können, wenn sie nur den Friedefürst zum König ihrer Herzen gemacht hätten. Schon einige Kapitel vorher schildert uns Lukas in Lukas 13, Vers 34, wie es Jesus das Herz zerreißt, weil sie ihre eigenen Wege gehen wollten. Dort lesen wir, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Und so stellt uns die Geschichte von Palmsonntag auch heute noch eine Frage. Was sieht Jesus, wenn er in unsere Gemeinde hineinschaut? Was sieht Jesus, wenn er mein persönliches Leben anschaut? Was sieht Jesus, wenn er unsere Gottesbeziehung anschaut? Sieht er Menschen, die sich auf eigenen Wegen verlieren? Sieht er Menschen, die ihn erkennen als den, der er ist, der Retter und der Sohn Gottes? Sieht er Menschen, die sagen, Herr, segne, was ich tue? Oder sieht er Menschen, die sagen, Herr, lass mich tun, was du segnest. Sieht er Menschen, die sich in Sorgen verlieren, oder sieht er Menschen, die ihre Sorgen auf ihn werfen, weil sie wissen, ja, er sorgt für mich. Ich wünsche mir, dass Jesus in dir und in mir einen Nachfolger findet, der ihn zum König ihrer Herzen macht. Und in Liebe und in Leidenschaft ihm dient. Und der Tag kommt, an dem er uns in der Ewigkeit begrüßt. Und du und ich ihn sagen hören, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Amen.